Herzlich willkommen zu unseren Sternstunden am Heiligabend im RBB24 Inforadio. Ich bin Ursula Voss-Henrich. Um Sterne und Planeten, um das Weltall, Michelin und Herrnhuter Sterne geht es heute hier im Programm. Für die nächste halbe Stunde habe ich eine Profifrau eingeladen, um in die Sterne zu blicken. Die Astrophysikerin und Astrobiologin Iva Vilovic vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Ich habe mit ihr über die Faszination des Weltraums, über rote Zwerge und Leben auf anderen Planeten gesprochen. Frau Vilovic, gucken Sie gerne draußen in den Nachthimmel und in die Sterne?
Natürlich, wenn ich die Gelegenheit habe, wenn ich die Sterne sehen kann, wenn es nicht bewölkt ist oder wenn es nicht so viele Lichter von der Stadt gibt, dann auf jeden Fall. Aber Mond kann man sehr gut sehen.
Und wo gehen Sie dann hin?
Einfach, wenn ich draußen bin, sogar in Berlin, dann bleibe ich sogar stehen und gucke mir den Mond an. Aber ansonsten überall außerhalb der Stadt, in meiner Heimat auch in Kroatien, außerhalb von Städten und kleinen Orten gibt es wunderschöne Sichten vom Sternenhimmel.
Was beobachten Sie da dann außer den Mond? Kennen Sie da bestimmte Sternbilder wie den großen Wagen? Also ich zum Beispiel kenne nicht so viele, aber den großen Wagen sehe ich eigentlich immer als erstes. Oder haben Sie da den anderen, professionelleren Blick?
Ja, der große Wagen war tatsächlich auch das Erste, was ich gelernt habe als Kind. Und ich denke, wenn man hochguckt, wenn man jetzt gute Bedingungen hat, wenn man so ein bisschen außerhalb ist, wenn es den Mond gibt, dann ist das Erste, was ich wahrnehme. Und wenn man ein bisschen länger guckt, kann man dann auch wirklich anfangen, die Details zu sehen. Leute sehen manchmal den Hasen oder andere Objekte im Mond. Andere Sachen, die mir aber auch sehr, sehr gefallen, falls man das Glück hat, dass man die Milchstraße ein bisschen sieht. Das sieht dann ein bisschen verschwommen aus, so ein bisschen wie Puderzucker. Wenn man ins Detail geht, dann auf jeden Fall den großen Wagen. Andere Konstellationen wie Cassiopeia, sieht aus wie ein W zum Beispiel. So viele unterschiedliche Sachen. Auch Planeten können wir sehen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Jupiter, Venus, Saturn. Die können wir sehr schön sehen. Mars auch manchmal. Der ist ein bisschen kleiner und rötlicher. Man merkt wirklich, dass es eine rötlichere Farbe hat. Planeten, die wir sehen, können wir ganz gut daran erkennen, dass sie nicht flackern. Also das Licht ist sehr stabil im Vergleich zu den Sternen, die wir drumherum sehen. Die machen immer so ein bisschen Flackern, blau-rot, blau-rot. Aber die sind so weit weg, dass das Licht dann beeinflusst wird durch die Atmosphäre, deswegen das Flackern. Planeten sind viel, viel näher, ja. Und deswegen sind sie stabiler.
Jetzt sind wir schon mittendrin in der Astronomie. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal bei der Milchstraße bleiben,
ja.
Das ist unsere Galaxie, in der sich also unser Sonnensystem befindet. Aber was heißt das eigentlich? Wie weit ist das entfernt, was wir da sehen? Was sehen wir da eigentlich?
Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, weil es ist wirklich sehr schwer, sich das vorzustellen. Also die Milchstraße ist unsere Heimatgalaxie. Das heißt, unser Sonnensystem mit unserer Sonne und unseren Planeten, wir sind Teil der Galaxie und bewegen uns um das Zentrum. Die Galaxie ist riesig groß, also wir können definitiv nicht mehr in den üblichen Einheiten reden, die wir kennen von der Erde, Kilometer, Zentimeter und so weiter. Bei solchen Entfernungen haben wir eine bestimmte Einheit und die heißt Lichtjahre. Also das ist die Distanz, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Und wir haben zum Beispiel die Galaxie mit einem Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Das heißt, Licht würde 100.000 Jahre brauchen, mit der Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist die schnellste Bewegung, die es gibt und würde trotzdem 100.000 Jahre brauchen, von einem Ende bis zum anderen Ende. Aber wir können jetzt ein bisschen näher gehen. Also unsere Sonne, die ist nur 8 Lichtminuten von uns entfernt. Wenn wir uns den nächsten Stern, also nicht unsere Sonne, sondern einen anderen Stern angucken, das ist Proxima Centauri und da sind wir schon bei 4 Lichtjahren. Also da braucht es 4 Jahre, dass das Licht zu uns kommt. Aber auch diese Zahl ist so gigantisch, weil wenn wir uns das vorstellen, wenn wir mit einem kommerziellen Flugzeug jetzt dahin fliegen, dann würden wir tatsächlich Millionen von Jahren brauchen. 5 Millionen Jahre
es dorthin. Es ist Wahnsinn. Und gibt es Schätzungen, wie viele Sterne eigentlich die Milchstraße hat?
Milliarden. Milliarden von Sternen sind in unserer Galaxie.
Und das nur in unserer?
Und das nur in unserer Galaxie. Galaxien gibt es Milliarden, auch im beobachtbaren Universum.
Wahnsinn.
Also unglaublich.
Atemberaubend, oder?
Ja. Ja.
Wenn man schon in einem Planetarium, in einem normal ausgestatteten Planetarium durchs Teleskop guckt, wie weit kann man da gucken?
Also die sehr spannenden Objekte sind die, die nah dran sind an uns, in unserem Sonnensystem. Ich fand es immer sehr atemberaubend, dass wir den Saturn so schön sehen können. Also das war tatsächlich auch das Erste, was ich gesehen habe durch so ein Fernrohr, so ein kleinen Teleskopen, dass man einen winzigen gelblichen Saturn sieht mit den kleinen Ringen.
Mit einem Ring drumherum,
ja. Und man sieht tatsächlich auch die Anzahl der Ringe. Also man sieht auch die kleinen Lücken in den Ringen, weil es gibt ja so mehrere nacheinander, die sich verbreiten um den Planeten herum. Und das sieht man mit diesen Teleskopen. Und das ist so wunderschön. Dass etwas, was mit bloßem Auge einfach ein heller Punkt ist, dass es plötzlich zu einem Objekt wird.
Nun hat Ihr Institut, das Leibniz-Institut für Astrophysik, ein Riesenteleskop gebaut. Das wurde vor 2 Monaten ungefähr fertig und nun in der chilenischen Wüste aufgebaut. Wie weit, wie tief kann man mit so einem Teleskop eigentlich gucken?
Ja, also dieser Teleskop ist faszinierend. Der heißt FOREMOST. Der wurde tatsächlich dieses Jahr nach Chile gebracht. Das erste Licht, das heißt die ersten Beobachtungen, sind vor 2 Monaten erschienen. Und das super Spannende ist, dass dieser Teleskop sehr weit, sehr tief blicken kann, aber auch sehr viele diverse Objekte gleichzeitig beobachten kann. Das heißt, es hat so einen Bereich, auf den er guckt, 20 Minuten. Und in diesem einen Bereich vom Himmel kann es von den kleinsten Sternen bis zu anderen Galaxien, bis zu schwarzen Löchern, alle Objekte identifizieren und Informationen darüber herausfinden. Die Geschwindigkeiten, Temperaturen, wie alt sie sind und so weiter. Und nach 20 Minuten geht es zum anderen Bereich. Es ist so wie ein Scanner, so ein Himmelsscanner.
Wahnsinn.
Genau. Ja.
Nun ist das, was die Teleskope einfangen und auch das, was man mit bloßem Auge am Himmel erkennen kann, einige tausend oder Millionen Lichtjahre entfernt, dann ist dieses Licht ja auch so alt.
Richtig.
Das heißt, was wir sehen, ist eigentlich die tiefe, tiefe, tiefe Vergangenheit.
Richtig. Alles, was wir sehen, ist die Vergangenheit von anderen Galaxien, von anderen Sternen. Da kann man aber auch eine Unterscheidung machen, weil wir können mit Teleskopen uns andere Galaxien anschauen. Die Andromeda, das ist unsere Nachbargalaxie, die ist ungefähr 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt.
Auch nur.
Also unvorstellbar auch. Das Interessante daran ist, dass je weiter wir schauen, desto älter sind die Objekte, die wir uns anschauen. Das heißt, mit Teleskopen sind wir in der Lage zu rekonstruieren, wie Sterne oder Galaxien sich entwickelt haben, von ganz, ganz früh bis zu jetzt, ob es Unterschiede gibt, wie die Prozesse aussehen und so weiter. Wenn wir uns jetzt Planeten anschauen, Planeten sind viel kleiner. Sie leuchten nicht selbst.
Im Unterschied zu Sternen.
Im Unterschied zu Sternen. Genau, sie reflektieren nur das Licht von deren Stern. Das heißt, wir brauchen eine viel, viel höhere Auflösung, um Planeten wahrnehmen zu können. Und hier sind wir beschränkt. Hier können wir nur Planeten sehen in unserer Galaxie. Wir sind nicht in der Lage, Planeten, Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, zu sehen, die außerhalb unserer Milchstraße sind. Und da gehen wir dann nicht mehr so weit in die Vergangenheit. Da sehen wir ungefähr die Exoplaneten, wie sie jetzt ungefähr sind. Also so paar tausend Lichtjahre in die Vergangenheit. Im Vergleich zu paar Millionen.
Vor kurzem.
Richtig.
Sie haben ja nun ein ganz interessantes, spezielles Interesse auch, was Sie beforschen. Und zwar vereinfacht gesagt, Sie forschen nach Bedingungen für Leben auf Planeten. Kann man das so sagen?
Man kann das so sagen. Und was ich jetzt momentan mache, ist, ich versuche zu verstehen, wie Sterne deren Planeten beeinflussen, wie das Sternlicht die Atmosphäre von einem Planeten beeinflusst. Und da ist die Entfernung sehr wichtig von dem Planeten zu dem Mutterstern. Da ist aber auch das Licht von dem Stern entscheidend. Wie viel hochenergetische Strahlung gibt es? Wie viel niedriger energetische Strahlung? Ist der Stern alt? Wie heiß ist dieser Stern? Und so weiter. Und ich gucke mir speziell die Röntgenstrahlung an von Sternen, weil Sterne emittieren nicht nur sichtbares Licht, aber Sterne emittieren auch viel energetischeres Licht, zum Beispiel Röntgenstrahlung oder ultraviolette Strahlung. Und ich fokussiere mich auf die Röntgenstrahlung und schaue, was für einen Einfluss das hat auf die Atmosphären, weil diese Strahlung kann die Atmosphärenschichten aufheizen, die Chemie aufbrechen, Moleküle aufbrechen und dann entweichen diese Moleküle ins All. Und dadurch kann ein Planet Schritt für Schritt die Atmosphäre verlieren. Und die Atmosphäre ist aber wichtig, wenn wir nach Leben suchen, weil es ist ein Schutz für den Planeten von unterschiedlicher Strahlung.
Und Sie können diese Röntgenstrahlung durch die Teleskope sichtbar machen?
Richtig. Es gibt einen Teleskopen vor allem, der heißt XMM Newton. Der kann tatsächlich dann die Röntgenstrahlung von unterschiedlichen Sternen messen. Und mit diesen Daten arbeite ich, mit diesen Beobachtungsdaten.
Das heißt, Sie erforschen, welche Bedingungen auf Planeten herrschen durch den Einfluss der Sterne?
Richtig. Ja. Genau, wie sich die Atmosphäre verändert durch das Sternlicht.
Und wenn man jetzt nochmal die Frage stellt, gibt es denn außerirdisches Leben da irgendwo im All? Was für Bedingungen müssten denn dann erfüllt sein auf einem Planeten, damit es so etwas wie Leben gibt?
Wir fangen damit an, was wir von unserer Erde kennen. Und auf unserer Erde, die Bedingungen, die Leben ermöglicht haben, sind eine Energiequelle. In unserem Fall ist das unsere Sonne. Das ist eine ständige Energiequelle, die alles ermöglicht hat. Wir brauchen aber auch flüssiges Wasser in unserem Fall, weil flüssiges Wasser ermöglicht unterschiedliche chemische Reaktionen, die dann sich potenziell zu etwas wie Leben binden können. Wir brauchen aber auch Zeit. Also Leben auf der Erde ist relativ früh entstanden. Wenn man sich anschaut, dass unser Planet 4,5 Milliarden Jahre alt ist, das erste Leben war schon relativ kurz danach da, aber das war sehr fundamentales Leben, einzelliges Leben. Aber bis sich das alles entwickelt oder bis sich intelligentes Leben entwickelt, braucht es sehr, sehr viel Zeit. Ich meine, nur in dem letzten Prozent unserer Geschichte sind wir überhaupt entstanden. Das heißt, Planeten bräuchten auch Zeit mit guten Bedingungen, sodass Leben entstehen könnte.
Ja, aber die Zeit hatten sie ja in den letzten paar Milliarden Jahren, oder?
Richtig.
Vielleicht hat sich da ja schon was entwickelt.
Richtig. Da muss man aber auch beachten, dass die Planeten sehr beeinflusst sind durch deren Muttersterne. Und Sterne sind unterschiedlich. Sterne gibt es größere, kleinere, heißere, kühlere. Und die leben alle auch unterschiedlich. Zum Beispiel kühlere Sterne als unsere Sonne, sogenannte rote Zwerge, so heißen sie tatsächlich. Diese Sterne sind viel kleiner, viel kühler und verbrennen ihren Stoff, also von Wasserstoff zu Helium, viel langsamer. Das heißt, sie leben sehr, sehr, sehr lang. Sie leben länger als das jetzige Alter vom Universum, extrem lang. Und solche Sterne würden Leben potenziell ermöglichen. Größere Sterne, die viel heißer sind, die verbrennen ihren Stoff schneller und die leben dann nicht so lange. Das heißt, ein Planet, das sich um so einen Stern bewegt, hätte potenziell nicht genug Zeit, sodass sich Leben entwickelt.
Ah, verstehe, ja.
Genau. Mhm. Aber es gibt auch Nachteile bei solchen kleinen Sternen, die ganz kühlen. Die sind sehr verbreitet. Also 75% aller Sterne in unserer Milchstraße sind tatsächlich diese roten Zwerge. Also fast alles, was man sieht im Himmel, ist ein roter Zwerg. Aber es gibt auch einen Nachteil. die sind sehr magnetisch aktiv, das heißt, sie haben hohe Strahlung, viele Teilchen, die sie rausschicken. Und ein Planet, was nah dran ist, weil wenn es kühler ist, muss es näher sein, sodass es genug Wärme hat, sodass Wasser existieren könnte auf dem Planeten. Wenn ein Planet so nah ist, um genug Wärme abzubekommen, kann es in eine, es heißt in der Wissenschaft, eine gebundene Rotation. Das heißt, wenn nur eine Seite von diesem Planeten ständig dem Stern zeigt, zum Beispiel der Mond zu der Erde, zeigt auch nur immer eine Seite. Deswegen gibt es diese dunkle Seite des Mondes, weil wir nur eine Seite des Mondes immer sehen. Und das ist dann nicht so günstig für das Klima vom Planeten und.
Also wenn man den Begriff hört, Leben außerhalb der Erde, ja, dann fallen einem gleich so Star Trek-Filme ein und die Vulkanier und so. Da, ja. Danach suchen sie vermutlich nicht. Was heißt das, wenn Sie sagen, ist da Leben möglich? Über was für eine Art von Leben sprechen wir dann?
Ja, also man postuliert, dass, falls man Leben finden würde, wäre es höchstwahrscheinlich mikrobielles Leben. Das heißt, das sind einzellige Organismen. Die sind sehr widerstandsfähig. Auf der Erde existieren sie in heißen Quellen, in Kälte, in Orten mit sehr viel Luftfeuchtigkeit, mit wenig Luftfeuchtigkeit, überall. Das heißt, es könnte sein, dass man so ein Leben finden könnte. Und es ist schwieriger, dann nach intelligentem oder mehrzelligem Leben zu suchen. Hm. Aber Leben könnte auch ganz unterschiedlich aussehen, abhängig davon, was die Bedingungen auf so einem Planeten sind. Unsere Erde ist ja so, wie sie ist. Wir sind angepasst auf die Bedingungen hier. Wir haben Augen, weil wir Sternenlicht haben, Sonnenlicht haben, was wir wahrnehmen müssen. Auf anderen Planeten könnte es sein, dass es nicht so viel Licht gibt, dass vielleicht Augen nicht notwendig sind. Also vielleicht gibt es Organismen, die sich darauf anpassen. Oder falls es ein größerer Planet ist mit mehr Gravitation, das heißt, man ist selber mehr angezogen zum Planeten, dann muss man vielleicht als Lebewesen kompakter sein, sodass man das überleben kann quasi. Oder falls die Atmosphäre dichter ist, vielleicht gibt es mehr fliegende Organismen, weil die Atmosphäre dicht genug ist, um Fliegen zu ermöglichen.
Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass es da Leben gibt irgendwo? Ich meine, bei so vielen Milliarden und Milliarden von Planeten und Sternen.
Statistisch gesehen sind die Chancen gut. Statistisch gesehen hat jeder Stern mindestens ein Planet. Und das sind Milliarden von Sternen, allein in unserer Galaxie. Wir haben aber noch nichts gefunden. Wir haben noch keine Signale gesehen, erhalten. Und da gibt es so ein Paradox, der heißt der Fermi-Paradox. Die Frage ist, wenn es so viele Welten gibt, wenn es so viele Planeten gibt, wenn das Universum so alt ist, warum haben wir bis jetzt noch niemanden gesehen? Und da gibt es unterschiedliche Hypothesen, warum das so sein könnte. Entweder sind die Entfernungen einfach zu groß, sodass es niemand geschafft hat, zu uns zu kommen, wir natürlich auch nicht zu denen. Es kann sein, dass die Zeitfenster einfach nicht passen. Wir sind jetzt 4,5 Milliarden Jahre alt. Die anderen um uns herum sind vielleicht zu jung, haben sich noch nicht genug entwickelt. Und ob es überhaupt möglich ist, dass mehrere Welten intelligentes Leben haben, ist auch eine Frage. Weil wir wissen nicht, ob jeder Planet in der Lage ist, sowas zu entwickeln.
Genau. Aber wenn man sich vorstellt, wir auf der kleinen Erde und Milliarden von Planeten und Sternen da oben irgendwo oder da unten und um uns rum, wir haben ja auch nur den menschlichen Blick darauf und unseren irdischen Blick auf diese ganze Sache. Vielleicht gibt es ja ganz andere Kriterien irgendwo da in den anderen Welten, die andere Formen von Leben vielleicht hervorbringen können, die wir gar nicht messen oder
die wir nicht wahrnehmen können.
Ja.
Das ist durchaus möglich, dass es Leben gibt, was wir nicht in der Lage sind wahrzunehmen. Entweder durch unsere Sinne oder durch die Technologie, die wir haben. Ja, das ist auch eine der Hypothesen tatsächlich. Genau.
Wie kann man eigentlich als Astrophysikerin und Astrobiologin, die Sie ja sind, auf unserem winzigen Planeten Erde irgendwie Zugang zu diesem riesengroßen All kriegen? Sie untersuchen ja das Zusammenspiel von Dingen, die so unfassbar sind. Ja, auch so die Beschränktheit eigentlich, wenn man sich das überlegt. Bei allem, wie weit Teleskope jetzt in die Tiefe blicken können und in die Vergangenheit, ist das doch trotzdem irgendwie nur ein so winzig kleiner Ausschnitt des Alls, dass man denkt, man kann es gar nicht erfassen eigentlich.
Nee, es ist sehr schwer zu erfassen. Aber es ist unglaublich, was wir als, sagen wir mal, kleine Menschen in der Lage waren zu erschaffen. Welche technologischen Fortschritte, welche Instrumente, dass wir überhaupt in der Lage sind, Licht von fernen Welten einzufangen, spektral aufzulösen in Farben und dadurch überhaupt irgendwas sagen zu können von diesen Welten. Das ist einfach faszinierend, dass wir als solche unwichtigen Lebewesen, so klein, dass wir in der Lage sind, das überhaupt zu machen. Das ist eine unglaubliche Sache.
Sie sind auch in einem Netzwerk, das heißt Astronomers for Planet Earth, also Astronomen für den Planeten Erde. Und da denkt man auch, naja, also ob dieser Planet Erde jetzt überlebt oder nicht, das ist für uns Menschen hier natürlich sehr entscheidend. Aber im All gesehen ist es wahrscheinlich sehr unspektakulär, ob die Erde da mal untergeht oder nicht, oder?
Für uns nicht. Für uns wäre es sehr, sehr entscheidend. Aber ja, ich denke, dass man, wenn man sehr viel Zeit mit dem All verbringt und mit diesen Gedanken, dann hat man einen Blick auf die Zerbrechlichkeit unseres eigenen Planetens. Weil wenn wir ferne Welten untersuchen, verstehen wir mehr, was uns besonders macht, was alles zusammenpassen musste, so dass Leben auf unserem Planeten überhaupt entsteht. Und wir wissen nicht, ob das nochmal passieren würde. Wir wissen nicht, wenn wir die Zeit zurückdrehen und alles von Anfang an genau gleich bleiben würde und wir es jetzt nochmal losstarten, wissen wir nicht, ob Leben nochmal passieren würde oder nicht. Es kann sein. Aber es ist passiert und wir sind unglaublich glücklich, dass es passiert ist und wir müssen es schätzen. Wir müssen den Planeten, auf dem wir sind, schätzen. Und ich denke, dieser Netzwerk Astronomers for Planet Earth ist sehr wichtig für sowas. Es ist ein Netzwerk von Freiwilligen, Astrophysikerinnen, Astrophysikern, Astronominnen und so weiter. Und die Idee ist, dass man versucht, der Öffentlichkeit zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man unseren eigenen Planet konserviert. Durch Workshops, durch Bildungsmöglichkeiten, durch die Nachhaltigkeit unserer eigenen Wissenschaft, durch wissenschaftlich fundierte Informationen, die man in die Öffentlichkeit bringt, die mit Klimawandel zu tun haben und so weiter. Dass man versucht, unsere eigene Forschung, dass man die nachhaltiger macht, durch nachhaltige Sternwarten, durch nachhaltige Simulationsmethoden und so weiter und so weiter.
Was sind nachhaltige Sternwarten?
Dass man versucht, die Instrumente und die Prozesse so zu machen, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen, zum Beispiel. Da gibt es Experten, die genau da wissen, wie man das optimieren kann, wenn man Beobachtungen machen würde oder wenn man große Simulationen macht.
Ja. Sie beobachten das All vom Schreibtisch aus oder draußen mit Ihren Augen. Träumen Sie davon, mal auch ins All zu fliegen oder ist das was ganz anderes?
Als ich klein war, auf jeden Fall. Das war ein großer Traum. Je älter man wird, desto mehr versteht man, was das eigentlich mit sich bringt, was man alles haben muss, um überhaupt in den All gehen zu können. Ich denke, jetzt ist, na, vielleicht doch. Also, wenn ich die Gelegenheit hätte, ohne dass ich selber Astronautin werde, weil ich denke, dafür muss man Ingenieurin sein, Astrophysikerin sein, Chemikerin sein, alles Mögliche. Aber wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich super gerne in den All gehen und die Erde mir anschauen. Stellen Sie sich das vor, dass man von dem All unseren Planeten sieht. Ich finde, das wäre unglaublich. Und es gibt es ja auch, dieser Overview-Effekt, dass Astronautinnen und Astronauten, die die Erde zum ersten Mal sehen, wenn sie sich umdrehen, dass es eine unglaubliche Reaktion ist im Körper, zu verstehen, dass wir alle, die gesamte Menschheit, alle Lebewesen, Wir haben denselben Heimatsort. Es ist derselbe Planet. Und das ist unglaublich. Ja.
Frau Wilowitsch, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Danke vielmals.
Die Astrophysikerin und Astrobiologin Iva Wilowitsch vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Mehr von ihr über Sterne, Exoplaneten, Mikroben und den Mars finden Sie auch im Instagram-Kanal @astrobiologie. Sterne sind unser Thema heute den ganzen Tag im RBB24 Inforadio. Wir hören von Herrnhuter Stern und den Kampf ums All und davon, wie man ein Sternekoch wird.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.